Radio Igel, Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSD Begabt der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe PSD Begabt zu hören. In dieser Folge mit dem Titel PSD Begabt – Sprachliche Vielfalt und Begabungsförderung gemeinsam weiterdenken – darf ich Direktorin Andrea Schulte-Adrianakis als Interviewpartnerin begrüßen. Sie leitet die Volksschule Leopoldinum Smart City, die als einzige öffentliche Volksschule in Österreich mit dem IB, dem International Baccalaureate, zertifiziert ist. Danke, dass Sie heute ins Radio Igel Studio gekommen sind und sich Zeit nehmen für meine Fragen.
Ich danke vielmals für die Einladung. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich, als dass dieses Thema für mich eine große Bedeutung hat und das zieht sich schon seit Jahren durch mein schulisches Leben, nicht nur professionell, sondern auch als Mensch.
Dann lassen Sie uns da die Zuhörer gleich hereinholen. Wie sind Sie dazu gekommen, sich in Ihrer Leitungsfunktion mit Begabungsförderung auseinanderzusetzen?
Ja, gerne. Ich wurde 2009 als Leiterin der Volksschule Leopoldinum damals in der alten Poststraße bestellt. Das war damals noch eine relativ kleine Schule mit 8 Klassen und 2 GTS-Gruppen. Und unsere Schülerinnen und Schüler waren so 99%, möchte ich behaupten, mit Migrationshintergrund. Und zwar einem Migrationshintergrund, wo das Bildungsniveau der Eltern sehr niedrig ist, beziehungsweise gefehlt hat überhaupt. Mhm. Teilweise auch Analphabeten als Eltern, wo Kinder mit keiner Erstsprache in die Schule gekommen sind. Und dadurch war unsere Schule stigmatisiert. Wir waren eine Schule, wo Eltern, die bildungsnahe sind, egal ob Migrationshintergrund oder nicht, ihr Kind nicht in die Schule schicken wollten.
Ja.
Was natürlich für alle Kolleginnen und Kollegen sehr schwer war, weil wir waren alle gute Lehrerinnen und Lehrer am Schulstandort und wollten das Beste für unsere natürlich. Schülerinnen und Schüler. Und aber auch für die Kinder als solches, weil sie keine Möglichkeit hatten, sich in einem inklusiven Setting zu bewegen, wo auch deutschsprachige Kinder als Sprachmodell, als Sprachvorbild gewirkt hätten.
Ja. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation. Was waren jetzt Ihre ersten Maßnahmen? Wo haben Sie gesagt, da kann ich ansetzen, um zu fördern und zu fordern?
Ja, es hat eigentlich erst da begonnen, wo ich erfuhr, dass wir eine neue Schule bekommen werden. Davor bin ich dann in die USA und habe dort einen Masterlehrgang besucht, wo es um Educational Leadership und Supervision gegangen ist, der für mich sehr, sehr inspirierend war, weil ich dort auf viele Menschen gestoßen bin, die auch die Bildung im Fokus hatten, die auch die Begabung im Fokus hatten und die was bewegen wollten. Das war auch der Grund, warum wir diesen Lehrgang besucht haben, diesen Masterlehrgang. Und ich bin dort auf vieles gestoßen. Ich glaube, da kommen wir dann später noch drauf.
Ja.
Ja. Ja. Und ich kam zurück und war motiviert.
Ja, das ist das Wichtigste, oder?
Das ist das Wichtigste. Und diese Motivation wusste ich aber noch nicht, in welche Richtung diese Motivation sich bewegen wird. Ich wusste nur, es muss was geändert werden. Es ist nicht fair, was da passiert.
Ja.
Ich hatte einige Besuche in der Stadt Graz absolviert beim Stadtrat für Bildung und habe darauf hingewiesen, dass das, was hier passiert am Standort und nicht nur an meinem Standort, da gibt es einige andere auch, das ist nicht zukunftsorientiert. Das ist etwas, was uns in eine Sackgasse bringt. Aber politische Ohren sind leider nicht so geöffnet, wie man es sich wünscht. Gut, dann erfuhr ich, dass ich eine neue Schule bekommen werde. Der Standort gegenüber der Helmut-List-Halle in der Wagner-Bierow-Straße. Und zu diesem damaligen Zeitpunkt gab es nur die Helmut-List-Halle und den Science Tower.
Ja, da war nicht viel dort.
Nichts. Und dieses Helmut-List hat mich inspiriert und irgendwo kam in meinen Sinn, was macht das Lernen aus? Mhm. Wann lernen Kinder gerne? Mhm. Wann gehen Kinder gerne in die Schule? Und da habe ich einfach immer wieder recherchiert und mich eingelesen und ein bisschen für mich selbst Lifelong Learning betrieben und habe festgestellt, ja, es fehlt einmal an der Neugier.
Ja.
Wenn ich nichts habe, was mich neugierig macht und ich einfach nur da sitze und mich berieseln lasse, dann ist das eigentlich eine Lebenszeit, die nicht wirklich produktiv ist.
Das ist für alle unbefriedigend. Ja. Für Lehrer, Schüler,
Kinder. Und was brauche ich noch, um gerne in die Schule zu gehen? Das sind Erfolgserlebnisse.
Ja.
Ich darf keine Angst haben. Ich muss mich darauf freuen, dass irgendwas dort passiert, was mich neugierig macht, was mich wach hält, was mich weiterbringt. Und vor allem dieses, ich lerne nicht für die Schule, sondern ich lerne ja für mich selber. Aber das sagt man leicht, aber es muss gefühlt werden.
Ja.
Gut, und dann habe ich mir überlegt, was macht mich neugierig? Das ist so dieser Prozess, wo ich was entdecken kann.
Wann sind Sie dann mit der Schule übersiedelt an den neuen Standort?
2019, aber begonnen habe ich mit diesem Konzept, dieses Konzept zu entwickeln, schon 2016.
Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich das Konzept erklären, bevor wir da immer darauf hinweisen.
Ja, das Konzept hat begonnen mit MINT, Mathematik, Informatik, ja. Naturwissenschaft ja. und Technik. Und ich habe begonnen, mein Konzept an viele große Firmen in Graz zu verschicken,
ja.
weil ich mir gedacht habe, diese großen Firmen, die brauchen damals schon Arbeitskräfte.
Ja. Auch jetzt,
Eventuell findet das ein Gehör bei einer Firma. Und tatsächlich nach einer gewissen Zeit, ich glaube 2 Monate sind verstrichen, meldet sich die AVL bei mir. Der Dr. Markus Tomaschitz, der selbst sehr bildungsinteressiert ist und für den Bildung das Um und Auf ist, hat sich bei mir gemeldet und mich eingeladen. Und ich habe damals schon in Richtung forschendes Lernen eben das Konzept ausgeschickt. Und das war damals der Professor Eck von der Pädagogischen Hochschule, mittlerweile schon in Pension. Ja. Den habe ich mitgenommen an meine Seite.
Ah, sehr gut.
Und wir sind da reinmarschiert und haben unser Konzept vorgestellt und die waren alle begeistert. Und haben vorgeschlagen, einmal zu Beginn, okay, machen wir so, machen wir eine Kooperation mit dem Kindergarten.
Ah ja.
Die haben einen Betriebskindergarten, wo forschendes Lernen das Um und Auf ist.
Ja.
Wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kinder abgeben durften und also wirklich First Class, beste Qualität und Bildung ist dort so, wird so gelebt, wie sie gelebt werden sollte überall.
Dann macht es natürlich auch Sinn, wenn die AVL sich dann überlegt, was passiert mit den Kindern nach dem Kindergarten.
Genau.
Da bräuchte man eine Volksschule, die das Konzept weiterführt.
So war das auch genau, dieser Gedankengang. Und ich bin eigentlich regelmäßig in den Kindergarten, habe mich den Eltern mit meinem Konzept vorgestellt. Und dann hat es diese Pioniere von Eltern gegeben, die gesagt haben, das Konzept ist super, ihr seid am in der alten Poststraße. Okay, ihr kommt dann in eine neue Schule, aber wir probieren es. Risk Taker.
Gut.
Ja? Ja. Sie haben dieses Risiko in Kauf genommen, haben die Kinder zu uns geschickt. Das war natürlich schon eine Gratwanderung, denn wenn Sie als Mutter jetzt Ihr Kind abgeben und es waren vielleicht 7 AVL-Kinder, die gekommen sind und die sitzen gemeinsam in 2 Klassen mit, ich weiß nicht, wie viel anderen Migrationskindern. Ich will das jetzt nicht schlecht bewerten, aber einfach diese Kinder, wo ein Österreicher oder ein bildungsnaher Mensch sagt, das will ich nicht.
Sich Sorgen macht, ja.
Ja, sich Sorgen macht. Aber es ging gut. Wir haben es geschafft. Und danach ging es schon in die Wagner-Biro-Straße.
Ja, das ist natürlich ein Neuanfang, ist natürlich auch nach außen hin ein gutes Signal. Das war sicher für alle Beteiligten sehr angenehm. Und dann natürlich haben Sie auch diese Zertifizierung erreicht.
Ja, das war der nächste Schritt dann in diese Richtung. Da komme ich jetzt zurück auf Dobbs Ferry, auf das Mercy.
Auf das Mercy College.
Da lernte ich eine Kollegin kennen aus Österreich, die in der Mittelschule tätig war in Österreich, dann mit ihrem Mann in die USA zog und dort an einer Mittelschule gearbeitet, also im Gymnasium gearbeitet hat. Und die war dort mit mir im Kurs und hat immer gesprochen vom IB International Baccalaureat und das hat mich, was ist das?
Ja, genau.
Kennt ich nicht. Ich rede immer vom Baccalaureat, was soll das? Hab mich dann gar nicht mit ihr darüber unterhalten, sondern habe einmal selbst angefangen zu recherchieren und habe dann festgestellt, im Nachhinein, so nach einem Jahr, Dobbs Ferry, die gründet da eine Schule in Chicago, the German International IB School.
Ja, okay.
Und da bin ich dann hellhöriger geworden, habe mich weiter hinein vertieft. Das war Anfang 2019. habe zu dem Zeitpunkt schon einen Native an der Schule gehabt, weil ich einfach gedacht habe und es mir wichtig war, dass Englisch von einem Native unterrichtet wird. Alles andere, es können nicht alle Englisch sprechen und gut Englisch sprechen. Es ist auch nicht, wie soll ich sagen, es muss auch nicht in der Beschreibung drin sein beim Volksschullehrer.
Es ist auch in der Volksschullehrerausbildung auch nicht so ein Schwerpunkt. Also das.
Daher wollte ich eine Native, die immer wieder in die Klassen reingeht und so weiter. Und mit der habe ich dann gesprochen und habe zu ihr gesagt, du, IB, kennst du das? Ja, sie kennt schon, aber da müssen wir genauer hineinschauen. Mhm. Dann habe ich mich vor allem mit der IB-Philosophie auseinandergesetzt. Mhm. Ja, die IB-Philosophie, das Große über dem Ganzen, sagt Education for a Better World.
Ja, da sind wir, glaube ich, alle dabei.
Ja, IB wurde gegründet ja eh schon in den späten 50er Jahren aufgrund der schon damaligen Globalisierung der Welt. Mhm. Der Hintergedanke war natürlich vor allem auch, dass die Menschen, wenn sie von einem Land ins andere ziehen, dass sie dann eine internationale Bildung genießen, für die Kinder haben und so weiter. Aber eines sagt IB ganz deutlich, wir leben alle auf einer Welt. Mhm. Wir haben nicht verschiedene Welten.
Nein.
Wir müssen zusammenhalten,
gemeinsam
auskommen, Respekt vor anderen Kulturen, Werthaltungen, Sprachen und so weiter. Und das war mir ein großes Anliegen. Mhm. Dann habe ich mich weiter hineingelesen, diese IB-Philosophie, und habe erkannt, dass unsere Gesellschaft sich ja so rasant verändert hat in den letzten Jahren und wird immer schneller.
Ja, natürlich.
Was aber nicht sich weiterentwickelt hat, ist das Bildungssystem in Österreich. Mhm. Wenn wir ganz ehrlich sind, befinden wir uns, und das zitiere ich immer wieder ganz gerne, irgendjemand hat es einmal so gesagt und ich finde es einfach großartig, wir befinden uns teilweise in vielen Bereichen der Bildung noch zwischen Monarchie und Windows 95.
Ja,
muss ich ganz ehrlich, also das ist meine Empfindung, wenn ich auf die Schulunterrichtsgesetze schaue aus dem Jahr 1968, die zwar immer novelliert werden, aber nicht die Bedürfnisse der Gesellschaft widerspiegeln.
Da sind wir sicher hinten nach, und damit sind wir auch schon beim Thema rechtliche Rahmenbedingungen. Also ich habe ja ganz in der Einleitung gesagt, Sie sind die einzige Volksschule in Österreich, die diese Zertifizierung hat.
Ja.
Das hat ja auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und vor allem auch mit den Kosten zu tun. Können Sie uns das ganz kurz erklären, was da die Rahmenbedingungen für Sie waren?
Zuerst bin da relativ naiv an die Sache herangegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott sei Dank war ich damals noch so naiv, sonst hätte ich es mir nicht zugetraut, es zu schaffen. Hm. Ich habe an eine Win-Win-Situation gedacht. Wen kann ich an meine Seite holen, um das zu ermöglichen, weil so wie Sie jetzt erwähnt haben, es kostet Geld. Ja, ja, wer sonst als Industrie und Wirtschaft? Dann habe ich mir im WKO-Direktion und IV-Vertreter eingeladen, habe das mit auch Anwesenheit der Bildungsdirektion Unterstadt Graz, habe das vorgestellt. Und ja, sie waren eigentlich alle recht begeistert, die Bildungsdirektion nicht so sehr als Behörde, wie sie sich vorstellen können, aber IV und WK, super, ja, können wir machen.
Sehr gut.
Jetzt brauchen wir einen Finanzierungsplan,
richtig.
Haben wir aufgestellt, war sehr viel Arbeit. Wir waren uns eigentlich recht schnell einig, auch die Stadt Graz war schnell im Boot, obwohl natürlich dieser Spagat, es ist eine öffentliche Schule, ist das mit der Aufnahme?
Ja.
Da habe ich aber ganz klar festgelegt, alle Kinder haben das Recht, in diese Schule zu gehen. Mhm. Was mir wichtig ist, dass ich eine gute Durchmischung habe, dass es ein inklusiver Standort wird, dass alle Kinder diese exklusive Bildung genießen können. Mhm. Und wichtig ist, dass die Eltern bereit sind, die Bildung ihrer Kinder zu fokussieren, in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Dann ist die Aufnahme kein Thema.
Also ich glaube auch, das Wort Win-Win-Situation trifft das ja sehr. Also Sie haben, glaube ich, mit der AVL begonnen. Sie haben jetzt natürlich mehrere Firmen.
Viele große.
Also wirklich eine Community,
die
sich da engagiert.
Board of School beinhaltet ganz viele große Firmen da hier in Graz-Umgebung, Steiermark, würde ich sagen.
Deshalb vielleicht auch die Erklärung, warum Sie die einzige Volksschule sind, weil das eben wirklich mit einem riesigen Auftrag, man braucht eine Community im Rücken,
ja,
man braucht absolut. Rückhalt, es gibt dann Stakeholder, über die man sich vielleicht normalerweise wenn man Volksschule leitet, vielleicht nicht so viele Gedanken machen muss oder kann. Und Sie haben also wirklich eine breite Community aufgestellt.
Es war halt dann, wie wir schon erwähnt haben, die rechtlichen Grundbedingungen, die die Behörde eben vorgibt. Ja. Und das hat gedauert. Also das war eine Challenge. Ich bin mir oft sehr oft vorgekommen wie der Don Quixote. War kurz vorm Aufgeben teilweise, war zwischendurch sehr verzweifelt, immer wieder Rückschläge erlebt, auch Disziplinierungen von Seiten der Behörde, weil, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Ungehorsam meinerseits wäre ich dazu nicht gekommen.
Ja, das kann ich
mir
vorstellen.
Man muss Dienstwege einhalten, ich bin in der Hierarchie ziemlich unten, also ganz unten, so ist es. Mhm. Nur meine Kolleginnen und Kollegen, die zu mir aufschauen, ja. Aber in der Hierarchie der Bildungsdirektion bin ich das letzte Glied und habe Weisungen zu befolgen.
Natürlich. Ja.
Und aufgrund meines, sagen wir mal, Ungehorsams, aufgrund von Interventionen der IVWK, die immer wieder auch uns in gemeinsamen Workshops zusammengerufen haben und dann aber auch die Bereitschaft des Ministeriums, die Internationalisierung voranzutreiben. Mhm. Und da hat auch das Ministerium, sage ich jetzt einmal, einen großen Schritt nach vorne gemacht, einen größeren Schritt, als die Bildungsdirektion bereit war zu tragen.
Also auf Ihre Schule zu?
Auf meine Schule zu. Und das muss man auch sagen, die IB-Organisation ist eine Profitorganisation. Ja. Das braucht man gar nicht jetzt beschönigen. Ja? Und es war auch im Sinne der IB-Organisation, dass mehr öffentliche Schulen aufgenommen
zertifiziert werden. Ja. Natürlich.
Mhm. Und das Ganze zusammen hat es bewirkt.
Ja. Jetzt haben wir viel über Rahmenbedingungen gesprochen, aber jetzt würde ich gern über die Schüler und Schülerinnen sprechen.
Gerne.
Also wie lernen Ihre Schüler und Schülerinnen mit IB, mit diesem International Baccalaureate? Wie darf ich mir das vorstellen?
Gerne. Also im IB ist auch Begabung ein wichtiger Punkt. Mhm. Und deswegen war es auch in meinem Sinne, dieses IB einzuführen, dieses Primary Year Program. Wichtig ist, eine Basis dafür ist, dass Kinder sich wohlfühlen am Schulstandort. Mhm. Das heißt, die Schule muss ein sicherer Ort des Lernens werden. Mhm. Wir haben ganz klare Regeln aufgestellt, wie wir miteinander umgehen. In den Hallen, also in den Gängen, Ruhe. Ruhiges Gehen, keine Schreiereien, kein Stoßen, kein Schlagen, kein Mobbing in irgendeiner Art und Weise. Da haben wir Policies geschrieben, die auch mit den Eltern kommuniziert werden. Und ich sehe den Unterschied jetzt innerhalb von 2 bis 3 Jahren, ist unglaublich. Mhm. Wie wir miteinander umgehen, man spürt es, wenn man in die Schule hineinkommt. Mhm. Das war mal Punkt 1. Mhm. Der Punkt 2, der für mich wesentlich ist, ist das Learner Profile.
Ja.
Welche Skills oder Kompetenzen muss ein Mensch besitzen, um in der heutigen Zeit in einer selbstverantwortlichen Position seine Rolle in der Gesellschaft übernehmen können? Dieses Learner Profile ist aber auch für uns Lehrerinnen bestimmend, denn Lifelong Learning ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt in unserem Learner Profile. Mhm. Das heißt, ein Mensch muss Risk Taker sein, man muss sich was trauen.
Ja.
Man muss Fehler machen.
Ja.
Fehler sind gewünscht, sind erlaubt. Und wenn es viele Fehler sind, dann werden wir uns mit diesen vielen Fehlern auseinandersetzen, reflektieren müssen. Und eine Lösung finden. Communicator, also kommunikativ, reflective, caring, nur eines davon. Also das sind ganz, ganz, ganz viele dieser Profile: Inquirer, Knowledge Able, Thinker, Principled, Open-Minded. Balanced, reflective, nur um ein paar zu nennen. Und das ist für die Kinder immer visible im Schulhaus. Also da gibt es Tafeln, wo das oben steht, aber sie lernen es ja nicht so, okay, das und das und das und das muss ich sein, sondern
es wird angewandt.
Es wird angewandt und im Anwenden erkennen sie, dass sie das sind. Mhm. Auch darauf wird immer hingewiesen. Wow, du bist ein Risk-Taker jetzt. Mhm. Weil sie zum Beispiel mit einem Mikrofon
sich was getraut haben.
Vor 300, 400 Menschen, Erstklässler, Mikrofon und stellt sein Research-Result den Eltern vor.
Ja, da muss ich schon sehr mutig sein.
Da muss ich mutig sein. Ja. Und wir haben jetzt das Framework von IB, die Vorgabe von IB, dass der österreichische Lehrplan implementiert wird.
Gut.
Und wir haben jetzt 6 Jahresthema.
Gut, also diese 6 Themen, die sind aufsteigend, richtig? Das heißt, diese 6 Jahresthemen werden…
Jedes Jahr wiederholt.
Genau.
Und auf der jeweiligen Stufe, angepasst dem Niveau der jeweiligen Stufe.
Mhm. Und ich habe Sie das schon vorher mal gefragt, das ist auch klassenübergreifend und es kann auch jahrgangsübergreifend
sein. Ja, selbstverständlich. Mhm. Absolut. Wir haben auch aufgrund der Architektur der Schule, der Raumplanungen, diese Marketplaces, wo wir uns treffen, wo Kinder miteinander arbeiten.
Gruppen.
In größeren, kleineren Gruppen, je nach Bedürfnis der Kinder wird gearbeitet.
Da kommt Ihnen wieder der neue Standort natürlich sehr zugute. Sie haben die räumlichen Voraussetzungen, um da große Gruppen zusammenzuholen. Und deshalb können Sie klassenübergreifend und jahrgangsübergreifend arbeiten. Und deshalb haben Sie dann auch Platz, dass Sie dann eine Präsentation vor 300 Leuten machen
können.
Wir
haben eine riesige Aula mit einem Beamer, mit einer Leinwand, richtig Bühne hinauf, wo unten das Publikum sitzen kann und wir oben präsentieren, die Kinder präsentieren. Wir haben das schon jetzt jahrelange Erfahrung eigentlich in diesem Bereich und das ist absolut erfolgreich.
Eine Sache, die Sie mir auch im Vorgespräch gesagt haben, die bei mir total gut hängen geblieben ist, ist, dass Sie gesagt haben, jedes Kind hat Voice und Agency.
Ja, wie wird diese Voice?
Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja. Wir haben ein Inquiry Circle. Das heißt, das Lernen wird bestimmt dadurch, dass die Neugier in irgendeiner Art und Weise geweckt wird. Mhm. Kinder werden aufgefordert, Fragen zu stellen. Und es ist keine Frage dumm. Es ist jede Frage eine Antwort wert. Und diese Fragen werden aufgeworfen. Die Kinder haben dann selbst Zeit, sich zu recherchieren. Wir haben iPads, wir haben eine riesige Bibliothek, die nach Themen geordnet ist. Sie können Expertinnen fragen, sie können ihre Eltern einbeziehen. Die Ergebnisse dieses Research wird vorgestellt. Dann wird es reflektiert und angewandt. Und in diesem Prozess haben die Kinder ihre Stimme. Und sie haben auch die Stimme, dass sie selbst bestimmend einmal auf Themen zugehen.
Was interessiert mich?
Was suche ich mir aus? Beziehungsweise sie müssen dann, und das ist ja so wichtig, dieses selbstverantwortliche Lernen. Sie müssen sich selbst organisieren. Natürlich immer mit Anleitung, mit Hilfestellung. Also wir lassen kein Kind alleine und wir lassen kein Kind zurück.
Sehen Sie da große Entwicklungen von der ersten zur vierten?
Absolut.
Weil ich stelle mir das also in der ersten noch sehr, sehr schwierig vor, dass Kinder selbst angeleitet lernen, allein schon, also ich muss ja mal lesen können.
Absolut, absolut.
Aber dann in der vierten, da stelle ich mir vor, dass da der Lernschritt halt gewaltig ist.
In der ersten Klasse werden natürlich die Rahmenbedingungen gelegt für dieses Arbeiten, selbstständige Arbeiten. Ja. Sie lernen sich auch in der ersten Klasse zu organisieren und selbstverständlich lesen, schreiben, rechnen, wie man das jetzt so ein bisschen trivial runterbrechen, ist im Lehrplan drinnen, muss gelernt werden als Instrument, um wirklich lernen zu können.
Ja. Sie haben auch am Anfang gesagt, ganz wichtig war Ihnen, dass diese Schule trotzdem wahnsinnig divers bleibt.
Ja.
Sie haben auch Inklusionskinder, das heißt…
Inklusionskinder. Wir haben von autistischen Kindern über lernbehinderten Kindern bis zu körperbehinderten Kindern. Auch nonverbale Kinder in der Klasse. Und diese Kinder haben jetzt zum Beispiel, weil es sind ein paar Viertklässler, die da jetzt die Schule verlassen, mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf, die haben an unserem Abschlussprojekt, das ist das, die Exhibition nennt sich das, teilgenommen in ihrem Rahmen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und sie haben geleistet. In ihrem Rahmen. Und Begabungen sind aufgetaucht.
Das heißt, was ich da auch heraushöre, ist es eine Wertschätzung, vielleicht auch außerhalb des Akademischen, dass jede Begabung…
Darf ich dazu gleich was sagen?
Na, weil
das ist mein Bedürfnis.
Unbedingt.
Für mich ist Bildung mehr als akademische Bildung. Wir können nicht nur also akademisch hochgebildete Menschen auf den Markt werfen, weil dann haben wir bald niemanden mehr, der wichtige Arbeiten erledigt. Jedes Kind hat eine Begabung.
Ja, das glaube ich auch.
In welcher Art und Weise das auch ist. Und man kann jedes Kind, jeden Jugendlichen in einen Prozess, Arbeitsprozess integrieren, der wertvoll für die Gesellschaft ist. Daher dieses akademisch hat ein bisschen so einen Beigeschmack für mich. Natürlich brauchen wir Akademiker.
Ja.
Aber Bildung ist weit mehr als akademische Bildung. Und der größte, also der gebildetste Akademiker, der 3 Doktorentitel hat und 5 PhD und ich weiß nicht was, kann nur dann erfolgreich sein, wenn er gewisse Kompetenzen hat.
Ja, wenn er Voice und Agency hat, ne?
Ja. Was sonst hilft's? Laufen sie herum mit ihren Titeln und ja. Es geht aber nichts weiter, wenn ich das jetzt einmal so leger sagen darf.
Ja, absolut. Ja, absolut. Also das klingt wahnsinnig spannend, was Sie da an Ihrer Schule tun. Ein paar von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen werden sich jetzt denken, ja, aber ich habe keine Community und ich habe kein IB-Zertifikat.
Man kann IB ersetzen durch Schule im Aufbruch, durch... Es gibt so viele Bewegungen in Richtung Lernen anders zu gestalten. Aha. Ich habe mir diesen Weg ausgesucht, weil es gerade durch den Standort bedingt es sich angeboten hat.
Ja, absolut.
Aber ich glaube mir, dass jede Leiterin oder jedes Leadership-Team einer Schule, weil Leadership ist eine Haltung. Und ich will was bewegen. Ich habe eine Vision. Und wenn ich eine Vision habe, dann kann man einen Weg finden, um Lernen anders aufzustellen, um diese Schule attraktiv zu machen im Sinne von, ja, ich schicke mein Kind dorthin, nicht damit es alle Schulbücher von der Seite 1 bis zur Seite 30 durchmacht. Weil es ist die Quantität, nicht gleich die Qualität. Es geht um wirklich, was brauche ich, um erfolgreich lernen zu können. Das ist nicht diese 10 Seiten im Buch, sondern wie gehe ich um mit Ressourcen? Wie helfe ich mir aus einer Situation raus, wenn ich nicht weiter kann? Gewisse Grunddinge müssen wir können, das brauchen wir nicht diskutieren.
Natürlich, na klar.
Aber grundsätzlich so, ach, und das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen. Nein. Was ist das Wesentliche?
Also ein Stationenbetrieb ist ja, wenn man sich das vornimmt und wenn man das etabliert und gut mit den Kindern einführt, natürlich an jeder Schule möglich.
Ja.
Was Sie auch schon vorher gesagt haben, ist Fehlerkultur.
Das meine ich auch für die Kolleginnen und Kollegen. Ich habe sehr viele Lehrerinnen und Lehrer in meiner Schule. Ach, das traue ich mir nicht machen. Das können meine Kinder nicht. Warum nicht? Probier's. Und wenn du merkst, es geht nicht, na, dann geht's halt nicht, dann werden wir was anderes machen. Trau dich, wage es. Du kannst Fehler machen. Es schimpft keiner mit dir, wenn du einen Fehler machst. Du erkennst es dann und versuchst, einen anderen Weg zu gehen. Aber probier's einfach. Na, unsere Kinder schaffen das nicht.
Ja, also kann das ist sein. Natürlich, wir hören das oft und oft ist es auch der erste Reflex. Dieser eine Schüler kann das aber nicht. Und dann glauben wir stehen vor einer Wand, weil wir dann selber auch nicht offen genug sind und wie können wir es dann aber dann an die Schüler vermitteln, wenn wir
uns
nicht trauen.
Und da möchte ich noch was dazu sagen, ganz einfach, dass manche Kinder aufgrund ihrer Sozialisation, aufgrund des Hintergrundes ihrer Eltern Deutsch zum Beispiel vielleicht nie richtig sprechen werden. Es gelingt einfach nicht. Ich habe da einige Beispiele aus der Praxis, an die ich mich erinnere. Kind schon 2 Jahre im Deutsch bei der Klasse, damals haben wir es noch gemacht, jetzt machen wir das sowieso schon lange nicht mehr, 2-mal wiederholt, im 3. Jahr noch immer kein Deutsch gekonnt und er wurde gefördert, es war damals ein Bub gefördert und gefördert und gefördert, hat einen Laufbahnverlust von 3 Jahren bereits gehabt, völlig frustriert und mir war eines klar, wenn der noch 2-mal wiederholt oder 3-mal wiederholt, wird er es nicht können. Man muss das akzeptieren. Es ist natürlich schwierig, dieses Kind dann weiterzubringen in die nächste Schule, das ist mir klar. Aber da sind die Schulunterrichtsgesetze, die geändert werden müssten, weil es kann nicht sein, dass ein junger Mensch in die Mittelschule nicht fertig machen kann, weil er in Deutsch diese Schwäche hat. Und das ist aber kein sonderpädagogischer Förderbedarf. Also es gibt keine Diagnose.
Ja, ich verstehe.
Man kann ihn jetzt nicht in diese Schiene geben, dieses Kind. Aber dieses Kind hat ein Recht.
Auf Bildung.
Auf Bildung. Ja. Lasst ihn einfach, es muss eine Möglichkeit geben. Und da sind wir noch in Österreich so mit Scheuklappen, mit diesem Kasteldenken und Rechtsgrundlage und Paragraphen behaftet und keiner traut sich drüber.
Wie machen Sie das? Weil Sie haben ja auch diesen Anspruch, die kommen dann nach 4 Jahren bei Ihnen raus, viele wollen in eine AHS-Unterstufe. Dort wird dann geschaut, wie schaut es mit den Formalitäten aus? Was haben die für Schularbeitenergebnisse? Was haben die für Testergebnisse? Wie schaffen Sie den Spagat zwischen einem sehr offenen Lernkonzept, das alle mitnimmt, Und dann diesen Ansprüchen, die die nächste Schule aber an diese Schüler und Schülerinnen stellt.
Das sind ganz, ganz viele Dinge, wo man gut hinschauen muss. Erstens einmal die Notenwahrheit.
Mhm.
Ein Kind mit einem Zeugnis mit lauter sehr gut in einer Schule A hat nicht das gleiche Niveau wie das Kind in der Schule B mit lauter sehr gut. Ja? Da fängt es schon einmal an. Mhm. Sehr, sehr viele Kinder gehen nicht geeignet in die AHS. Warum? Weil genau dieses Problem, das ich in meiner alten Schule hatte, gegeben ist, keiner schickt sein Kind auf eine Mittelschule, die ich persönlich vom Pädagogischen her sehr empfehle. Und ich hoffe, dass die neue Mittelschule Smart City sehr an unser Konzept andockt, sodass wir da gemeinsam in die Zukunft schauen können. Schularbeiten sind auch trotz allem Momentaufnahmen, die man natürlich schon anschauen muss, klarerweise, es sind Momentaufnahmen.
Ja, natürlich.
Wichtig ist der ganze Prozess, dass von in allen Bereichen hingeschaut wird, es wird genau mit protokolliert über das Lernverhalten des Kindes. Wir machen Portfolios und die schauen wir uns an. Weniger diese Momentaufnahmen.
Ja, verstehe. Ja. Und das kann man natürlich auch so weitergeben. Wenn es für jedes Kind ein umfassendes Portfolio gibt, dann hat man ja Aufzeichnungen, so um die
genau.
Begabungen
genau.
darstellen zu können.
Ja.
Ich glaube, eine Sache, die wir auch noch erklären müssen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist, also das heißt, das Konzept, das Sie umsetzen, heißt IB.
Ja, also ein Primary Year Program.
Ein Baccalaureat, aber natürlich bekommen die Volksschulkinder kein Baccalaureat.
Sie bekommen sehr wohl ein Zertifikat, das wir ausstellen, weil sie sozusagen als Abschlussarbeit diese Exhibition machen.
Ah ja.
Das ist eine Zeitphase von 9 Wochen.
Mhm.
Wo es eine Central Idea gibt und aus einem Thema, heuer war es zum Beispiel, was haben wir da genommen, Sharing the Planet. Und aus diesem Sharing the Planet haben sich die Kinder mit ihrer eigenen Voice etwas herausgenommen,
ja.
Zum Beispiel Umweltverschmutzung, dies oder jenes, aus diesem Sharing the Planet, und das wurde 9 Wochen lang in verschiedenen Arten und Weisen, per Computer, per Bücher, mit Field Trips, wo sie wohin gegangen sind, bearbeitet. Und nach 9 Wochen kam es zu einer ganz großen Ausstellung, wo jedes Kind der 4. Klasse sein Projekt vorgestellt hat. Manchmal waren sie zu zweit oder zu dritt. Das müssen Sie sich vorstellen. Unsere Aula, die ja sehr groß ist, war voll mit diesen Boards, mit der ganzen Beschreibung des Projektes. Und die Kinder haben unsere Besucherinnen durch diese Ausstellung geführt und haben das vorgestellt, wie sie zum Ergebnis gekommen sind, ihre Meinung zu dem Thema und.
Ja, also es ist schon ein Riesenaufwand auch. Also
es ist ein großer Aufwand. Und es ist jede Kollegin und jeder Kollege, der bei mir arbeitet, muss natürlich schon eine Ausbildung dazu machen.
Dazu wollte ich eben fragen. Also dieses Baccalaureate, nehme ich an, haben dann die Kollegen und Kolleginnen.
Ja,
Wie geht denn das?
Ja, da gibt es 2 Wege dazu. Der eine Weg ist, entweder sie werden verschickt in ein anderes Land.
Sie
wird alles bezahlt von uns. Oder wir holen uns einen Experten an den Schulstandort für alle. Die Grundausbildung können sie entweder machen vor Ort, es kommt jemand, oder online.
Ja, verstehe.
Dann haben sie einmal diese Grundausbildung. Aber Lifelong Learning ist bei IB das oberste Prinzip und es ist jedes Jahr, haben wir ein Budget von ca. 30.000 Euro für Fortbildungen.
Puh!
Wir arbeiten in Jahrgangsgruppen in der Volksschule. Wir haben IB-Meetings 2-mal im Monat mindestens. Kommunikation ist ganz wichtig, Feedback-Kultur ist ganz wichtig, Reflexion ist ganz wichtig. Es gibt dann immer so jetzt zum Beispiel unser Inquiry Circle. Das wird jetzt reflektiert.
Also Qualitätsmanagement.
Absolut, das ist eigentlich auch alles festgehalten und an die IB-Organisation weitergeleitet.
Das heißt, die Bereitschaft, sich auf dieses Lernen einzulassen, ist ein Anstellungskriterium bei Ihnen?
Ist ein Anstellungskriterium. Man muss ein Commitment machen. Ist verbunden mit mehr Zeitaufwand.
Ja, natürlich. Ja.
Ist verbunden mit dem Commitment, dass man zumindest 2 bis 3 Jahre am Standort bleibt, weil wir investieren.
Ja, klar.
Und wenn jemand nach einem Jahr sagt, na, das ist mir zu blöd, das ist viel Arbeit, andere Kolleginnen gehen um 13 Uhr nach Hause, ich muss bis 15 Uhr da sitzen, das mag ich nicht, Das ist nicht gut. Und Englisch ist auch wichtig, dass man muss nicht gut Englisch können im Sinne, dass man jetzt ein perfekter Reden hält in Englisch, aber man muss verstehen.
Ja.
Und sich trauen.
Sich trauen vor allem, ja.
Einfach reden, auch wenn man Fehler macht, das ist völlig
falsch. Das zieht sich dann durch alle Schulstufen. Ja. Viele Kollegen werden in Englisch unterrichten, obwohl sie keine Englischlehrer
sind.
So
ist es.
Und das darf kein Hindernis sein, weil wir sind alle nicht perfekt in dem.
Genau.
Das heißt, die Kollegen sind im Boot, die Community ist im Boot. Wie holen Sie die Eltern ins Boot?
Wir machen jedes Jahr zu Beginn die Vorstellung des Primary Year Programs für die die Eltern werden eingeladen, es wird vorgestellt. Wir verlangen sehr wohl in einem Gespräch, Vorstellungsgespräch während der Online-Vormerkung, am Schnuppertag passiert das schon, am Schnuppertag davor, ein Commitment zu dieser Art von Bildung.
Mhm.
Und das müssen Sie auch in der Online-Vormerkung hineinschreiben.
Ja, verstehe.
Unter den Kommentaren. Und ich nehme die, die das drinnen stehen haben.
Mhm. Ja.
Weil da merke ich, wenn jemand reinschreibt, ja, ich möchte diese Schule haben, weil ich habe kein Auto und ich wohne 5 Schritte davon entfernt, deswegen will ich die Schule, das ist für mich kein Argument.
Mhm.
Und wir haben zu viele Eltern, die unsere Schule jetzt wünschen, daher habe ich wirklich die Möglichkeit, mir die zu nehmen, die wirklich dieses Primary Year Program sich wünschen.
Mhm.
Und natürlich muss ich auch von Wirtschaft und Industrie diese internationalen Arbeitskräfte, die nehme ich selbstverständlich vor allem in die Klasse mit Englisch als Unterrichtssprache.
Ja, klar, natürlich.
Die haben einen Anspruch drauf, das Commitment mussten wir auch geben, das ist auch kommuniziert mit Stadt Graz und Bildungsdirektion.
Natürlich.
Ja.
Weil die Community unterstützt sie ja finanziell,
absolut.
Die wollen natürlich auch wieder etwas zurückhaben.
Ja.
Dann muss ich natürlich wieder fragen, Sie haben da jetzt wirklich sich eine Community aufgebaut, die finanzkräftig ist und die Sie unterstützt. Hätten Sie Ideen wie eine andere Schulleitung, die leider keine Community hat, die dahinter steht?
Ich glaube, man kann sich Communities suchen.
Ja, kann man.
Man muss einfach einmal wirklich innehalten und sich überlegen, was will ich für meinen Schulstandort?
Mhm.
In welche Richtung will ich gehen?
Mhm.
Wen könnte ich involvieren, um da ein Sponsoring zu ermöglichen? Ich meine, IB ist ein exklusiv teures Programm.
Ja.
Also ich denke mir, andere Wege, die man beschreitet, sind einfacher.
Wahrscheinlich, ja.
Zu gestalten.
Auch rechtlich einfacher.
Auch rechtlich einfacher. Ich habe mir also wirklich das Komplizierteste ausgesucht. Aber es ist gelungen. Und deswegen sage ich, es gibt immer einen Weg.
Mhm.
Zum Ziel zu kommen, wenn man es wirklich will und wenn man eine Vision hat.
Ausschau halten, recherchieren.
Ja.
Und natürlich, jeder Standort ist anders.
Was
braucht der Standort?
Ja.
Man kann eh kein Prinzip über alle drüber stülpen.
Nein.
Das wird
nicht funktionieren. Vor allem, man muss eines wirklich schauen, und davon bin ich überzeugt, diese Regeln am Schulstandort, die man einführt, um das Lernen zu ermöglichen.
Mhm.
Das ist einmal eine Grundvoraussetzung.
Dass
da brauchst du kein Geld dazu.
Ja.
Da brauchst du keine Räumlichkeiten, die jetzt neue architektonische Perspektiven bieten, sondern da geht es um die konsequente Durchführung, Einhaltung und dem Reflektieren dieser Regeln, die gesetzt werden.
Ja.
Es ist mühsam.
Ja, ja, gerade am Anfang.
Gerade am Anfang, aber es bringt Erfolge.
Das kann ich mir vorstellen. Lassen Sie uns noch ganz, ganz, ganz schnell über die Zukunft sprechen.
Ja.
Was sind Ihre Pläne oder Wünsche für Begabungsförderung? Also Sie haben ja schon gesagt, Ihre Schule wächst noch.
Sie wächst noch. Wir wünschen uns ganz einfach, dass wir dieses Primary Year Program vollenden können, weil wir haben ja nur 4 Jahre Volksschule bei uns. Ne?
Ja.
Es wäre ein 5. Jahr wünschenswert.
Mhm.
Weil diese Exhibition leichter in der 5. Schulstufe umzusetzen wäre. Wir hätten die Möglichkeit, weil wir ja dieses große Gebäude dann haben mit der Mittelschule. Und das ist jetzt die nächste Pionierarbeit, die Schulleitung zu inspirieren, die Kolleginnen und Kollegen zu inspirieren. Das Geld ist da.
Ja.
Es wäre auch die PYP-Koordination da, weil du brauchst eine Koordinatorin. Es müssen nicht alle Klassen mitmachen, es muss nur eine A-Klasse zum Beispiel mitmachen.
Zum Beispiel, ja.
Und in weiterer Folge, das ist ein Prozess, der sicher 5 bis 6 Jahre dauert, das MYP einzuführen. Aber wie gesagt, es steht und fällt mit der Vision und der Motivation, sich darauf einzulassen und darin auch einen Weg zu sehen, wie man Bildung gestalten kann. Mhm. Ich glaube, das hängt davon ab. Aber das wäre so mein Wunschdenken.
Zuerst einmal vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben Ideen für ihre Schulentwicklung und Begabungsförderung und die Kombination aus beiden erhalten. Und wir beide haben jetzt auch mit ein paar Fachbegriffen um uns geworfen. Die werde ich in den Shownotes verlinken, damit es ein bisschen leichter
natürlich.
Ist, danach zu vollziehen,
natürlich.
Wovon Sie jetzt vor allem gesprochen haben, das können wir noch erleichtern.
Ja, natürlich. Gerne. Sie können auch gerne, wenn wirkliches Interesse besteht, zu mir einmal kommen, sich die Schule anzusehen, reinzuschnuppern.
Das ich glaube, dass natürlich. Da vielleicht der eine oder die andere das gerne machen
Wir sind
würde.
Immer bereit, weil ich glaube ganz einfach, Kommunikation ist da alles. Man kann Leute begeistern für etwas. Man kann Leute wirklich dazu führen, es zu probieren, keine Angst zu haben, etwas zu probieren. Ich glaube, das ist das Um und Auf.
Ja, da stimme ich Ihnen völlig zu.
Ja.
Also dann werde ich Ihre Schuladresse auch in die Shownotes packen, dass man Sie kontaktieren kann.
Gerne.
Ja, dann bleibt mir nur mehr, liebe Hörerinnen und Zuhörer, ich, Sabine Martinak-Wallner, hoffe, Sie haben sehr anregende Informationen bekommen, damit Sie sich auch trauen, den nächsten Schritt in die Begabungsförderung zu machen. Und vielleicht haben Sie auch Lust bekommen, noch einen anderen Podcast aus der Reihe BASD Begabt und oder BASD Begabt Plus zu hören. Also wir, das Team der Begabungs- und Begabtenförderung der PR Steiermark, würden uns sehr freuen, wenn Sie noch woanders reinhören. Danke fürs Zuhören.
Radio Igel – Bildung am Ohr.